Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. In diesem Jahr ging es am 4. Advent um Maria, die einmal die Mutter von Jesus werden sollte. Der Engel hatte sie angesprochen und hat ihr gesagt, du wirst schwanger werden. Schau dir doch mal Elisabeth an, die ist auch schwanger geworden und keiner hat gedacht, dass das klappt. Und dann hat Maria die Elisabeth besucht, was die beiden Frauen miteinander erlebt haben, wie sie Gott entdeckt haben und was in diesem Gebet steckt, das Maria dann gesprochen hat, dieses Magnificat, darum geht's in dieser Predigt. Ich glaube, wenn jemand sagen kann, was Weihnachten ist, dann hören wir doch mal auf das, was Maria sagt. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Im ganzen Gottesdienst geht es heute um Maria, liebe Gemeinde, und auch in der Predigt. Maria, die Mutter Gottes. Maria, die im Lukas-Evangelium als ein Vorbild des Glaubens beschrieben wird, als geistliches Vorbild, und nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, wo sie eben Jesus zur Welt bringt, eine wichtige Rolle spielt, sondern auch in der ganzen Vorgeschichte dazu, im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. In der Schriftlesung haben wir schon den sogenannten englischen Gruß gehört. Liebe Konfirmanden, hat nichts mit Englisch zu tun, sondern wird so genannt, weil ein Engel Maria grüßt. Gegrüßet seist du, Maria, sagt der Engel. Deswegen nennt man das der englische Gruß. Und der Engel sagt zu Maria, du wirst schwanger werden, und weist sie darauf hin, sieh doch, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger. Und niemand hätte gedacht, dass das noch möglich wäre. Und dann geht Maria zu Elisabeth und besucht sie. Und das möchte ich Ihnen mal vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel. Und dann auch das anschließende Gebet der Maria, das Magnificat. Das haben wir vorher in der Luther-Übersetzung gelesen und gebetet. Deswegen nehme ich jetzt mal die Übersetzung, die die Konfirmanden haben, die Basisbibel. Und lese es daraus vor. Also, der Engel geht wieder weg von Maria, nachdem er ihr gesagt hat, du wirst schwanger werden. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und wanderte so schnell sie konnte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Aha, Maria läuft so schnell sie kann, was da wohl dahinter steckt. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Dann, als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, »Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Sieh doch, als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was dir der Herr versprochen hat. Da sagte Maria, und jetzt kommt das Magnificat, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeiten. Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Also diese Worte kenne ich sehr gut. Die kennen Sie auch sehr gut. Elisabeth, Maria besucht Elisabeth und dann dieser Lobgesang der Maria, das Magnificat. Und dennoch bewegen mich diese Worte immer wieder neu. Ich lerne daraus, wie Gott die Welt auf den Kopf stellt. Und wenn ich so über Maria nachdenke, dann sehe ich, was Weihnachten wirklich ist. Das möchte ich heute Morgen mit Ihnen teilen. Ich fange vorne an. Erstens bei Maria und Elisabeth, die Vorbilder im Glauben. Sie wissen, dass die Weihnachtsgeschichte ja zum einen Teil erzählt wird im Matthäusevangelium und zum anderen Teil im Lukasevangelium. Und wir kennen heute alles gemeinsam praktisch, aber die, zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland, die gibt es nur im Matthäusevangelium und die Hirten auf dem Feld gibt es nur bei Lukas. Aber wir haben alles vereint in unserer Wahrnehmung von Weihnachten. Und wenn man das aber mal so getrennt liest, also da merkt man schon deutliche Unterschiede zwischen den beiden Evangelien. Eigentlich keine Widersprüche, sondern Unterschiede in der Darstellung. Matthäus, im Matthäusevangelium regeln Männer das Wesentliche. Also, da wird am Anfang gleich der Stammbaum von Jesus erzählt. Immer die Väter werden in jeder Generation dann aufgezählt. Frauen werden nur im Ausnahmefall genannt. Und auch als Jesu Geburt erzählt wird, da kommt der Engel eben nicht zu Maria, das ist bei Lukas. Der kommt zu Josef, um Josef zu sagen, mein lieber Scholli, du wirst bei Maria bleiben und wirst deine Verantwortung als Vater wahrnehmen. Und dann kommen die 3 Weisen aus dem Morgenland, natürlich auch Männer. Bei Lukas wird der Schwerpunkt ganz anders gelegt. Da stehen die Frauen im Mittelpunkt. Also, es fängt damit an, das Lukas-Evangelium, dass der Engel Zacharias begegnet, dem Mann von Elisabeth. Und später Elisabeth und Zacharias sind ja dann die Eltern von Johannes dem Täufer. Aber eigentlich nur, um klarzustellen, dass Zacharias ab jetzt nichts mehr zu sagen hat, der ist ja dann stumm und seine Frau Elisabeth wird schwanger. Und dann kommt der Engel zu Maria und redet mit ihr, wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, und dann geht Maria und besucht Elisabeth und dann kommt dieses Gebet der Maria, dieses Magnificat. Und nachher geht es dann weiter, als die in den Tempel gehen mit dem neugeborenen Jesus, da begegnen sie Simeon und dann der Prophetin Hanna, die gibt es auch nur bei Lukas, die gibt es im Matthäus-Evangelium nicht. Sie merken, das sind wirklich unterschiedliche Schwerpunkte. Zumindest am Anfang sind die Männer beim Lukas-Evangelium echt unwichtig, kann man so sagen. Der Zacharias ist stumm, Maria verbringt 3 Monate bei seiner Frau in seinem Haus bei Elisabeth, aber da wird nicht ein einziges Mal irgendwie erwähnt. Und Josef taucht in dieser Vorgeschichte nur ein einziges Mal auf. Er wird eben als Verlobter von Maria genannt und ansonsten spielt er da keine Rolle im 1. Kapitel bei Lukas. Und dann wissen Sie, das merkt man sogar an jeder einzelnen Formulierung. Am Schluss, nach dem Lobgesang der Maria, da heißt es ja, da ging Maria dann nach 3 Monaten wieder nach Hause. Also wörtlich steht hier, sie ging in ihr Haus. Und wenn man jetzt mal hört, wie die in der Antike formuliert haben, wie sie es gehört, am Anfang heißt es, Maria kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Maria Elisabeth. So gehört sich's. Das Haus des Zacharias, der Vater wird genannt. Aber am Schluss heißt es, Maria ging zurück in ihr Haus, nicht in das Haus des Josef. Die waren da immer noch nicht verheiratet. Von wegen, die wird schwanger und muss dann sofort heiraten. Nee, das ist Absicht. Nicht einmal verheiratet ist Maria. Dafür wird aber dann von Elisabeth und Maria erzählt. Nochmal, ich sage es, mir geht es nicht darum zu sagen, dass die Darstellungen sich widersprechen, das tun sie, nur in winzigen Details, sondern der Schwerpunkt liegt anders. Zum Glück haben wir beide Evangelien und nicht nur eines davon. Maria und Elisabeth sind Vorbilder im Glauben. Es ist erstaunlich, wie ernst die beiden Frauen genommen werden als geistliche Persönlichkeiten. Das ist völlig untypisch für diese Zeit. Und an dieser Stelle ist die Bibel ihrer Zeit um Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende voraus. Stellen wir uns das mal vor, dabei begegnen sich diese beiden Frauen. Die Elisabeth ist, milde gesagt, im fortgeschrittenen Alter, aber in der Bibel heißt es, sie ist eine Greisin, in antiker Vorstellung eine Greisin, auch wenn sie erst 50 sein mag. Und Maria ist ein junges Mädchen, die ist so um die 14, also nur wenig älter als unsere Konfirmandinnen. Das muss man sich vorstellen, welche zwei Frauen sich da begegnen. Das ist schon auffallend. Und dann kommt Maria an und das Kind in Elisabeth, heißt es, hüpft in ihrem Bauch. Ich finde das schön, wie das beschrieben ist. Wissen Sie, Maria, Elisabeth ist im sechsten Monat. Im sechsten Monat ist ein Kind in der Entwicklung im Mutterleib so fortgeschritten, dass die Mama die Bewegungen spüren kann des Kindes. Und genauso ist es hier erzählt. Und ich frage mich, was wollte Maria eigentlich bei Elisabeth? Steht ja nirgendwo, ich weiß nicht, warum sie dorthin gegangen ist. Eines fällt aber auf, Maria wanderte so schnell sie konnte zu Elisabeth. Die hatte es wirklich eilend. Und wissen Sie, Maria ist ja aus Nazareth. Und sie ging ins judäische Bergland in eine Stadt. Das sind 4 oder 5 Tage Fußmarsch. So ist die gewandert, so schnell sie konnte. Also das muss ihr wirklich sehr wichtig gewesen sein. Für mich sieht das eher wie eine Flucht aus, denn wie ein normaler Besuch. Vielleicht war Elisabeth für die Maria ein Rückzugsort. Und sie brauchte einen Ort, wo sie erstmal zur Ruhe kommen konnte, wo sie jemand hatte, der sie wirklich versteht. Die junge Frau sucht Rückhalt und Schutz bei der erfahrenen, bei der alten Frau. Und Elisabeth ist solidarisch mit Maria. Das ist ein ganz wichtiges Beispiel für die Solidarität unter Frauen in der Bibel. Maria darf bei Elisabeth sein. Sie darf zur Ruhe kommen. Sie hat eine Chance, mit ihrer völlig überraschenden Situation klarzukommen. War doch damals eine Katastrophe. Sie war ungewollt schwanger, sie war unverheiratet schwanger, völlig undenkbar damals. Aber Elisabeth ist für Maria da. Und es braucht offensichtlich 3 Monate, bis die junge Maria wieder zu sich findet. Und wir wissen alle, Entschuldigung, ihr Konfirmanden noch nicht, aber jetzt wir Erwachsenen, die mit Kinderkriegen und so zu tun haben, wissen, die ersten 3 Monate einer Schwangerschaft, das ist eine knifflige Zeit. Es geht nicht immer gut und viele Frauen, viel mehr als man denkt, verlieren ihr Kind in dieser Zeit. Und das ist genau diese Schutzzeit, wo Maria bei Elisabeth ist. Sie braucht Zeit, um wieder zu sich zu finden. Und ich finde, wie die beiden Frauen miteinander umgehen, ist ein Vorbild für uns alle. Aber es geht jetzt nicht nur darum, dass die Elisabeth der Maria einen Schutzraum bietet. Heute sagt man auf modernem Deutsch, heißt das Safe Space, ein sicherer Raum. Lukas beschreibt die geistliche Ebene, was da geistlich sich abspielt. Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt steht nicht hier in der Bibel, sie sagte zu Maria, sondern sie schrie: Maria, du bist die Mutter des Herrn. Die hat die Maria angeschrien, wie eine ekstatische Ekstase, wie bei einer Prophetin. Und dann sagte sie, gesegnet bist du unter allen Frauen, gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Und alle, die hier sich auskennen in der katholischen Glaubenswelt, hören sofort, Ave Maria, sei gegrüßt, voll der Gnade, gebenedeit, wie geht es weiter? Gebenedeit ist dein Leib, gebenedeit heißt du unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, das ist das Ave Maria. Ein Gebet, das am Anfang zusammengebaut ist aus Bibelzitaten, das wir so weit so gut mitsprechen können, aber wir Evangelischen sind dann ganz zurückhaltend, wenn es darum geht, Maria als Fürsprecherin anzurufen. Elisabeth sagt, du bist die Mutter meines Herrn, du bist selig, denn du hast geglaubt, dass in Erfüllung geht, was der Herr dir versprochen hat. Elisabeth ist hier erfüllt vom Heiligen Geist. Sie redet als Prophetin, wie die Hanna auch, die dann ein Kapitel später bei Lukas erwähnt wird, und wie Maria übrigens auch mit ihrem Lobgesang. Das ist auch prophetische Rede. Das ist so herausragend in der Bibel. Wissen Sie, in der Bibel gibt es in einem Brief des Paulus auch den Satz, das Weib schweige in der Gemeinde. Das ist so eine andere Sprache und so eine andere Aussage. Und ich will nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen Freikirchen zeigen oder andere Kirchen, in denen Frauen nicht Pfarrerinnen werden dürfen. Das ist bei uns in unserer Landeskirche gar nicht so lange her. Die erste Frau, die Pfarrerin wurde, das war vor stark 50 Jahren in unserer Kirche. Und Sie erinnern sich an Frau Valentin, die oft hier stand als Predikantin. Die wollte ja eigentlich auch Pfarrerin werden, aber sie durfte nicht. Damals durfte sie noch nicht als Frau, deswegen wurde sie Lehrerin und später Predikantin. Also, naja, wir sind da auch nicht so glänzend. Lukas war weiter als wir noch vor 50 Jahren. Wie anders ist das, was im Lukas-Evangelium steht, als das, was in den Paulusbriefen steht dazu. Frauen sind hier Vorbilder im Glauben und auch davon, vom Glauben zu reden. Frauen sind Prophetinnen genauso wie die Männer. Bei Lukas ist das gleich. Er war seiner Zeit wirklich voraus. Und ich glaube, dass sich viele, die das Lukas-Evangelium damals gelesen haben, als das frisch auf den Buchmarkt kam, sich aufgeregt haben, wie man so über Frauen reden kann und die so positiv darstellen kann. Heute fällt es uns gar nicht mehr auf. So normal ist das für uns. Aber ich gehe einen Schritt weiter. So sind Maria und Elisabeth im Lukas-Evangelium dargestellt. Das ist wirklich beeindruckend. Vorbilder im Glauben. Aber dann fängt Maria an, ihr Gebet zu sprechen und zeigt, zweitens, Gott stellt die Welt auf den Kopf. Dieses Gebet wird Magnificat genannt, weil in der lateinischen Übersetzung beginnt das mit den Worten Magnificat anima mea dominum, also groß macht meine Seele den Herrn, oder Luther hat es übersetzt, meine Seele erhebt den Herrn. Dieses Gebet, das atmet in jeder einzelnen Zeile das Alte Testament. Das ist eine geistliche Dichtung, ein Psalm aus der Zeit dann von Jesus. Und jede einzelne Zeile enthält ein Zitat aus der hebräischen Bibel. Jede einzelne Zeile. Das ist neu komponiert, eine beachtliche Psalmdichtung, zu Recht weltbekannt. Und das hat zwei Hälften dieser Psalm der Maria, zwei Strophen. In der ersten Strophe redet Maria davon, dass Gott sich ausgerechnet ihr zugewandt hat. Luther übersetzt, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und ich habe vorhin vorgelesen aus der Basisbibel, er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Da kann Maria nur staunen. Und wissen Sie was? Alle Leute drumherum auch. Wenn die Leute damals geredet haben in Nazareth, hast du schon gehört, die Maria ist schwanger. Da haben die anderen sicherlich gesagt, Maria, welche Maria? Wer soll das sein? Ja, richtig. Welche Maria? Die kannte doch kein Mensch. Ein völlig ganz normales Mädle, für die große Menschheit völlig unbedeutend. Dazu sage ich nachher mehr. Aber dann in der zweiten Hälfte sagt Maria, dass Gott nicht nur ihr Leben völlig umgekrempelt hat und auf den Kopf gestellt hat, sondern dass Gott die ganze Welt umkehrt. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er erfüllt die Hungernden die Hände, erfüllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Also, das ist nicht nur ein bisschen umkrempeln. Das ist ganz schön aggressiv, was hier steht. Da geht es nicht nur darum, korrigierend einzugreifen, sondern hier geht es darum, dass Gott das gesamte System, das Menschen sich aufgebaut haben, verändert. Und das kommt doch jetzt für uns Heutige, 2000 Jahre später, gerade richtig, oder? In der letzten Zeit, mir ging es erst in der vergangenen Woche so, habe ich wieder ein E-Mail bekommen, ein Weihnachts-E-Mail von einem Bekannten, wo drin steht, es sei kaum auszuhalten, jetzt kommt Trump wieder als Präsident, da vergeht einem alle Lust, das zieht einen so runter. Andere haben gesagt, Putin macht, was er will, die Machthaber sind schon auf ihrer Welle. Aber Maria sagt, Gott stürzt die Machthaber vom Thron. Klingt ziemlich aggressiv, muss ich zugeben. Aber mich bringt es dazu zu sagen, Leute, ganz ruhig, haltet durch, wir werden das alles überstehen. Kein Machthaber bleibt ewig. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr aber kommt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, das ist ganz schön aggressiv, dann sage ich, das macht Gott ja nicht einfach, weil er Lust hat zuzuschlagen, sondern weil er seinem Volk helfen will. Maria sagt ja, Gott erinnert sich an seine Barmherzigkeit, er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe. Gott schafft Gerechtigkeit denen, die angegriffen werden. Und ich bitte Gott, dass er auch heute Israel hilft, es beschützt vor den Angriffen, ihm aber auch Wege aufzeigt, Wege zum Frieden finden lässt, wie Israel mit seinen Nachbarn in gegenseitigem Respekt im Frieden leben kann. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Das alles erlebt Gott mit Maria und das gibt mir zu denken. Und jetzt komme ich zum Schluss und will euch nur noch eine Sache sagen, nämlich der dritte Punkt, was ich von Maria lerne, was Weihnachten wirklich ist. Ich höre nämlich immer wieder, auch in den letzten Tagen, ich höre immer wieder diese Aussage oder in den Postkarten, in den Weihnachtsgrüßen, Weihnachten ist, wenn wir gut miteinander umgehen, wenn wir respektvoll uns behandeln, wenn wir fürsorglich umeinander uns kümmern, wenn wir wertschätzend einander achten. Das ist ja wirklich gut gemeint und das ist ganz gewiss nichts Falsches, so sollen wir uns ja verhalten. Aber ich denke trotzdem, das ist nicht der Kern von Weihnachten. So gut es klingt, ich schaue, was Maria erlebt hat. Und sehen Sie, das ist der Punkt. Maria sagt, Gott ist mein Herr. Gott ist mein Retter. Sagen Sie ruhig Heiland, das ist das gleiche Wort Soter im Griechischen. Gott handelt wunderbar an mir, sagt Maria. Und sehen Sie, für Maria ist das, was sie mit Gott erlebt, Weihnachten. Das ist Weihnachten. Gott hat sie erwählt, ausgerechnet sie, kann kein Mensch erklären. Gott sagt einfach, ich habe dich auserwählt, finde dich damit ab. Und ihr Kind, das ist Jesus, das ist unser Heiland. Sehen Sie, ja, Weihnachten ist das Fest der Liebe, ganz sicher. Aber nicht so sehr, weil wir uns ganz doll lieb haben, sondern weil an Weihnachten mit Händen greifbar ist, dass Gott uns lieb hat, dass Gott unser Retter ist. Mensch, ist Ihnen das aufgefallen in dieser Geschichte von Maria, wie Maria dasteht, wie sie am Schluss von sich redet? Sie sagt, ja, ich bin unbedeutend und doch handelt Gott wunderbar an mir. Maria hat zu sich selbst gefunden und Maria ist sich ganz sicher, Gott ist gut zu mir. Ich bin wertgeachtet. Da ist Maria felsenfest davon überzeugt. Das spürt man an ihren Worten. Sprechen Sie das mal nach. Gott handelt wunderbar an mir. Gott ist mein Retter. Gott ist gut zu mir. Ich bin wertvoll, weil Gott mich wertachtet. Sehen Sie, das ist Weihnachten. Und das lerne ich von Maria. Sprechen Sie es nach für sich und vertrauen Sie auf Gott. Amen.